scharf stellen, dann geht's wieder. Ja, es war eine dichte Woche, es war viel zu tun. Ich habe 3 lange Arbeitstage gehabt, dann haben wir eine 100er schwere Knieoperation hinter sich gebracht. Genau, und war dementsprechend bedient und hat viel Zuwendung gebraucht. Ich bin jetzt froh, dass ich an der Achillessehne operiert worden bin, weil jetzt weiß ich, wie es dem Hund geht. Und wie scheußlich das ist nach der Operation, wenn einem alles wehtut und so. Bah. Ja, aber Gott ist gnädig. Das erlebe ich dann gerade in solchen Situationen immer wieder, dass dann die Sachen einfach schnell kommen und er es dann wirklich schenkt. Und er mir hilft und er mir zeigt, was wichtig ist. Und das ist auch mein Gebet, dass das für euch wichtig ist, was ich da am Herzen habe und dass euch das weiterhilft. Mhm. Genau. Heute spreche ich über die 3 Verse, über die ich letzten Samstag nicht gesprochen habe, weil da so viel drinnen steckt, dass es wirklich ein Jammer gewesen wäre, da jetzt nur drüber zu rauschen. Und da jetzt nur so, es wäre einfach viel zu viel und viel zu dicht gewesen und dann hätten wir alle miteinander nichts gehabt davon. Wäre schade gewesen um das vom letzten Samstag, wenn das dann untergegangen wäre, und es wäre schade gewesen um das von heute. Genau. Heute möchte ich über Gottes Versprechen reden und das Versprechen, das er uns in diesem Bibelvers hier gibt. Genau. Ich weiß nicht, Claudia, bist du dazu gekommen, das PDF einzuspielen? Ah, das steht schon da. Ah, super. Vielen Dank. Danke. Weil ich war halt knapp dran und die Claudia hat hinten auch noch schnell alles Mögliche eintippen müssen. Es war nicht so einfach für sie auch heute. Genau. Ich lese den Vers einmal vor. Dank dem Vater mit Freude. Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen, die im Licht leben. Er hat uns von der Macht der Finsternis gerettet und der Herrschaft seines geliebten Sohnes unterstellt. Der schenkt uns die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Im Endeffekt ist das so das Evangelium, also die Botschaft von Jesus in 3 Sätzen. Was Jesus für uns gemacht hat, was er uns schenken möchte, hat der Paulus da in diesen wenigen Sätzen zusammengefasst. Und mir geht es bei solchen Versen immer wieder so, ich sehe dann immer wieder diese Spannung. Ich sehe die Spannung zwischen dem, was möglich ist, und dem, was ich sich in meinem Leben selber bei mir sehe, ja, was in meinem Leben davon sichtbar und erkennbar und spürbar wird. Und da möchte ich ein bisschen im zweiten Teil dann ein bisschen weiter drauf eingehen. Aber zuerst schauen wir uns den Text an, weil da so viel drinnen steckt. Ich lese den Text so: Dankt dem Vater mit Freude, weil. Und ich verstehe das so, dass Paulus sich wünscht, dass mein und euer und unser gemeinsames Leben geprägt ist aus einer Haltung der tiefen Dankbarkeit Gott gegenüber, der tiefen Dankbarkeit und Liebe Gott gegenüber. Und warum? Das kommt dann in den folgenden Versen. Jesus hat mich fähig gemacht. Und da, was meint er damit? Wozu hat er mich fähig gemacht? Anteil zu haben am Erbe. Das ist Erbe, das ist so ein Schlagwort, das man oft hört. Gerade in den charismatisch-pfingstlerischen Kreisen ist das ein großes Thema, was das Erbe, das Jesus uns versprochen hat und das uns zusteht. Ich habe ein bisschen nachgeschaut und ich bin in dem Zusammenhang, für mich heißt das, ich bin zu dem Ergebnis gekommen, was in Markus 16, Verse 15 bis 18 steht, das ist die andere Version von das, was die Christen Missionsbefehl nehmen, steht im Matthäus-Evangelium, ist sehr bekannt, darum geht hinaus und so weiter und so fort. Der Markus schreibt das ein bisschen anders und ausführlicher. Er schreibt im Kapitel 16, in den Versen 15 bis 18, danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangenarten fassen oder tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das ist so etwas, was uns in der Vineyard-Bewegung ganz, ganz wichtig ist, ist diese beiden Seiten der Verkündigung. Ja? Dass wir sagen, wir sind überzeugt davon, dass es wichtig ist, die Botschaft von Jesus in aller Klarheit und Liebe weiterzugeben. Aller Klarheit und Liebe. Ja? Also keine Kompromisse eingehen und die Botschaft an unsere Zeit anpassen, weil das wäre genau der verkehrte Weg. Wir sind zum Gegenteil berufen. Aber auch in Liebe, indem wir nicht eine verurteilende Haltung gegenüber der bösen Welt einnehmen, sondern dass wir in Liebe, so wie Jesus, ihre Verlorenheit sehen und uns deswegen ihnen zuwenden und hinausgehen und ihnen erzählen davon, von Jesus, und dass mit ihm ein neues Leben möglich ist. Das ist die eine Seite, aber die andere Seite ist dann eben, wo auch der Markus schreibt, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Ja, das übernatürliche Wirken, dass die Gottes übernatürliche Kraft durch uns wirksam wird, ist ein ebenso wichtiger Bestandteil der Verkündigung. Und wir in der Vineyard-Bewegung sind überzeugt davon, dass beides zusammengehört. Ohne dem einen, also wenn man nur verkündigen und Gottes übernatürliches Wirken nicht sichtbar wird, oder wenn man nur heilen und nicht erzählen von Jesus, dann ist das nur die halbe Botschaft. Es braucht wirklich beides, damit die Botschaft vollständig ist. Und im Endeffekt kann man sagen, was heißt das? Wir haben von Jesus einfach seinen Auftrag und seine Vollmacht übertragen bekommen, seinen Dienst weiterzuführen. Das ist unser Erbe. Wir haben Zugang zum Vater, die Trennung zwischen uns und Gott ist aufgehoben. Es steht uns wirklich, weil diese Trennung aufgehoben ist, die volle Kraft und Autorität zur Verfügung. Wir gehören zu den Heiligen. Die Heiligen, das sind diejenigen, die nicht zu den anderen gehören. Heilige sind im Endeffekt nur Leute, die anders sind. Leute, die nicht dazugehören. Genau. Ja. Wir waren einmal in dem Alter und waren so. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr braver wart. Ja. Ich war es nicht immer. Genau. So. Genau. Die Heiligen sind diejenigen, die nicht zu den anderen dazugehören. Das sind die, die nicht so sind wie die anderen. Das ist es. Darum geht's. Jesus sagt selber, nennt er selber so in Johannes 17, sie, und er spricht da zu uns als seinen Nachfolgern, also wir gehören nicht zu dieser Welt, wie auch ich, also das ist Jesus, nicht dazugehöre. Wir gehören nicht zu dieser Welt dazu. Das ist nicht unsere Zuhause. Das ist nicht unsere Heimat. Unsere Heimat ist woanders. Und im Kolosserbrief schreibt der Paulus, ihr seid doch mit Christus gestorben und damit tot für die Elemente dieser Welt. Das heißt, alles, was diese Welt, diese von Gott getrennte Welt, sage ich jetzt dazu, ausmacht, das hat für uns keine Bedeutung mehr. Dem sind wir nicht mehr untergeordnet. Dem sind wir nicht mehr unterworfen. Dem sind wir wirklich gestorben. Man sagt so schön, für die bin ich gestorben. Wir sind für die gestorben. Wir sind für die nicht mehr relevant. So, jetzt werden wir da die Jalousie runterlassen, damit die Ruhe geben. Naja. So. Entspannen wir uns. Eine sein. was die da jetzt aufgeführt haben, ja. Jesus hat gesagt, wenn du deinen Bruder schimpfst und als Idiot beschimpfst, dann ist es auch nicht viel besser, wie wenn du ihn erschlagen hättest. Die leben es aus. Wie oft denken wir es uns, wenn wir ehrlich sind? Und so gesehen. Ja. Lass mal's gut sein. Schaut einmal raus, ja. Es reicht, wenn zwei rausgehen. Die haben sicher schon mitgekriegt, dass wer kommt und sind schon längst über alle Berge. Genau. Ja. Jesus ist auch nicht anders gegangen, wie er seine Botschaft verkündigt hat. Da waren auch nicht alle lieb und nett zu ihm und verständnisvoll und respektvoll. Genau. Ich verstehe euch, wenn es euch aufregt. Ich verstehe das gut. Aber es ist halt die Frage, ist es gescheit, wenn wir uns da reinkippen? Eigentlich nicht. Im Licht leben. Kehren wir wieder zurück zu Jesus. Wir leben im Licht der Person Jesus Christus. Johannes 1, Verse 4 bis 5. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Und das Leben war das Licht für die Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht überwältigt. Fällt euch was auf? In den meisten Übersetzungen steht, dass die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und das Spannende ist, ich habe in der Elberfelder Studienbibel nachgeschaut, die hilft mir da immer sehr, und da gibt es ein griechisches Wort, das an dieser Stelle bei ergriffen oder überwältigt steht, das heißt katalambano. Und das hat so eine Doppelbedeutung. Und das kann einerseits heißen, ergreifen im Sinn von nehmen. Es kann aber auch sein, heißen, ein ergreifen im Sinne von packen und überwältigen. Ja. Und was mich so begeistert an diesem Wort ist, dass beide Bedeutungen sind wahr. Ja, viele Menschen haben Jesus abgelehnt. Viele haben das Licht nicht ergriffen. Und gleichzeitig hat die Finsternis das Licht nicht auslöschen können. Beides ist wahr und beides ist richtig. Und schließlich, er hat uns gerettet vor der Macht der Finsternis. Sprich, er hat uns gerettet vor der Macht der bösen Mächte in dieser Welt. Er hat uns befreit davon. Wir sind ihnen nicht mehr unterworfen. Und er hat uns der Herrschaft von Jesus unterstellt. Und da kommt für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Übrigens für die, die jetzt im Internet zugeschaut haben, da waren ein paar Burschen da, die haben sich ein bisschen aufgeführt. Das hat deswegen vorhin für die Unterbrechung gesorgt. Die haben da ans Fenster gepumpert und alles Mögliche gemacht, was junge Buben halt so machen, wenn sie Helden sein wollen. Und wenn sie sich's beweisen wollen, gegenseitig und anderen. Ja. Aber zurück zum Thema. Der John Wimber hat eine Geschichte erzählt aus seiner Jugendzeit oder aus seinen jungen Jahren. Er war ja Profimusiker und er hat das typische Musikerleben geführt mit viel Fortgehen, viel Drogen, viel Bier, viel Rauchen und so weiter, ja. Und wie eines Tages einmal so auf einen ziemlich runtergekommenen Platz auf einen Bekannten gewartet hat, um ein paar Drogen zu besorgen oder weil er ihm Geld geschuldet hat, ich weiß jetzt nicht mehr, ja. Er wartet da jedenfalls im Regen an einem tristen Ort und da geht ein Typ vorbei, der hat so zwei Schilder, eins vorne, eins hinten. Und vorne steht, I'm a fool for Christ. Also ich mache mich für Jesus zum Narren. Und hinten steht oben, whose fool are you? für wen machst du dich zum Narren? Und wie er das weit weg, keine Ahnung von Gott gesehen hat, hat er gedacht, Alter, was ist das für ein Schüssler? Der hat einen Huscher, der Typ. Nur das Schlimme ist, und wie er sich dann bekehrt hat und daran gedacht hat, das hat für ihn eine ganz persönliche Bedeutung bekommen, diese Aussage. Ja, aber es steckt auch eine tiefe geistliche Wahrheit dahinter. Und die tiefe geistliche Wahrheit dahinter ist, und das tut uns im Westen so richtig weh. Und damit haben wir ein Riesenproblem. Die Wahrheit ist, wir unterstehen immer geistlichen Mächten. Immer. Wir sind niemals unabhängig. Wir sind niemals auf uns allein gestellt. Wir unterstehen immer geistlichen Kräften und Mächten. Und was das betrifft, gibt es tatsächlich nur ein Schwarz und Weiß. Ich lege oft großen Wert darauf, dass wir eben nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien denken. Ja? Aber es gibt auch andere Bereiche, da geht es nicht anders. Und da gibt es nur ein Schwarz oder Weiß. Wenn wir zu Jesus gehören, unterstehen wir Jesus und dem Heiligen Geist und seiner Führung und dem Gott, der uns liebt und der alles für uns getan hat, damit wir wieder zu ihm zurückkehren können. Und wenn wir das nicht unterstehen tun, dann unterstehen wir den bösen Mächten, dem Feind, dem Satan und seinen Mächten. Und das ist nicht gut. Und das, um da jetzt nicht in blödsinnige Klischees zu verfallen, das sind ja jetzt nicht irgendwelche Orgenmenschen, die schwarze Messen feiern und dort Katzen und kleine Kinder opfern. Das sind ja ganz normale Leute, die ein ganz normales Leben führen. Ja, warum sollte der Feind die angreifen? Hat er ja keinen Grund dafür. Wenn die glauben, es ist eh alles in Ordnung und ich brauche Gott nicht, ja dann... Dann lassen wir es doch am besten dabei, ne? Damit sie ja nicht auf die Idee kommen, etwas zu ändern in ihrem Leben. Aber wir unterstehen wirklich immer geistlichen Mächten. Und wenn ihr euch jetzt denkt, wie komme ich dazu, so arge Sachen zu behaupten, der Paulus schreibt das. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt, oder ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung bekommen. Wir unterstehen immer spirituellen Mächten, selbst dann, wenn diese Mächte uns erfolgreich davon überzeugt haben, dass sie gar nicht existieren. Ja. Das ist unser Problem im Westen. Und vom Humanismus und seiner Religionskritik und allen in der Folge. Vor 2 Wochen habe ich da ausführlich drüber gesprochen. Und schließlich, dass Jesus mich von meiner Schuld befreit hat. Jesus macht uns tatsächlich frei von aller unserer Schuld und das ist das Entscheidende. Wir können mit ihm ein völlig neues Leben führen. Ja? Wir bekommen von ihm ein völlig neues Leben, in dem alles abgeschnitten ist von unserer Vergangenheit, egal wie schmerzhaft, egal wie furchtbar, egal wie leer und tot das alles war, das ist bedeutungslos. Mit Jesus, wenn wir unser Leben Jesus in die Hand geben, befreit er uns von aller Schuld. Und ein wichtiger Punkt für mich, der mir sehr wichtig ist, ist, unsere aller Schuld besteht ja nicht darin, dass wir Fehler machen, dass wir uns fürs Böse entscheiden und so weiter und so fort. Das alles ist nur eine Folge unseres eigentlichen Problems. Unser eigentliches Problem ist unsere Trennung von Gott, dass wir nicht mit ihm in Beziehung stehen. Ja. Jesus sagt im Johannes 16,9, die Sünde besteht darin, dass die Menschen nicht an mich glauben. Das ist unser Kernproblem, dass wir Gott ablehnen. Und alles andere folgt davon, weil ohne Gott klafft ein Loch in meiner, in unser aller Seele, das mit irgendetwas aufgefüllt werden muss. Wir müssen von irgendwoher Zuwendung, Liebe und Bestätigung bekommen. Wir können ohne dem nicht existieren, das geht nicht. Und wenn wir die nicht von Gott bekommen und nicht auf die Art, die Gott uns schenken will, ja, dann müssen wir uns die von irgendwo anders holen, egal wo. Ja. Aber nichts, was nicht Gott ist, kann das ersetzen. Wir können es sehr lang und sehr erfolgreich betäuben, aber ich glaube nicht auf Dauer. Und das Orge ist, das Absurde ist, wir müssen auch irgendetwas anbeten. Das ist auch so schräg. Ja? Aber wenn wir uns die Welt anschauen, wie sie funktioniert, schaut es euch einmal an, wie Menschen verehrt und hochgehoben werden. Ja? egal ob das jetzt bestimmte Politiker sind, bestimmte Persönlichkeiten, der Kult, der um Trump getrieben worden ist, ja. Oder wenn wir uns den ganzen Star-Rummel anschauen in der Musik- und Filmindustrie und was sich da alles abspielt, ja. Da ist ja auch jede Menge los. Da werden auch Menschen angebetet im wahrsten Sinn des Wortes. Oder im Fußball. Ja? Fußball ist zum Beispiel Rapid Wien Lebenssinn. Meine Religion ist Rapid. Das, und die meinen das wirklich so. Für das leben sie. Das ist ihr Lebensinhalt. Das beten sie an. Oder es ist unser Verstand. Indem wir sagen, alles, was ich richte mich nur nach dem, was ich verstehe und sehe und begreifen kann. Das ist mein Gott. Das ist das Maß aller Dinge. Genau. Und von dem allen kann Gott uns frei machen. Das klingt jetzt alles so verlockend, nicht Verstand und hin und her und so, das klingt alles so gut, aber in Wirklichkeit macht uns zutiefst unfrei und führt uns in ein Leben, das sehr, sehr anstrengend ist. Und sehr weit weg von der inneren Freiheit, die Jesus uns schenken kann, wenn wir uns nichts mehr beweisen müssen, wenn wir uns sicher und geborgen und angenommen von ihm wissen, wenn unser Leben einen Sinn und eine Bedeutung hat. Das ist das, was Jesus uns schenken kann. Und wenn wir frei sind von unserer ganzen Schuld. Die Sache ist die, das, was Paulus uns da schreibt, und da sind wir bei einem weiteren Denkfehler und ich merke, dass auch der mich betrifft. Ja. Das, was uns Paulus in diesen drei Versen beschreibt, ist kein Moralkodex, das sind keine Regeln, die wir einhalten müssen. Paulus schreibt an die Korinther im 2. Korinther 3,6, der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Wenn ich jetzt hergehe und mir diese drei Verse nehme und sage, okay, ich muss jeden Tag dem Vater mit Freude danken, also danke ich dem Tanten Vater mit Freude, jeden Tag. Ich habe Anteil am Erbe und ich spreche mir das zu und ich proklamiere das jeden Tag und er hat mich vor der Macht der Finsternis gerettet und so weiter und so fort, ja. Dann sind wir nicht dort, wo Gott uns haben möchte. Dann sind wir bei Äußerlichkeiten, aber nicht bei unserem Innersten und bei unserem Herz angelangt. Ja. Es geht nicht darum, dass wir Dinge tun. Es geht darum, dass wir Dinge wissen und dass wir uns von Dingen sicher sind. Es geht darum, nicht, dass wir das da alles tun, was da drinnen steht, sondern es geht darum, dass ich immer in meinem Herzen drinnen sicher bin, dass das so ist. Darum geht's, dass ich diese innere Gewissheit habe. Und nicht, dass ich da jeden Tag aufstehen muss und das beten und proklamieren muss. Manchmal ist das gut, ja. Das ist nicht schlecht, wenn wir das tun, ja. Aber das alleine ist zu wenig. Da fehlt was ganz Entscheidende, wenn es nicht mehr ist, was wir haben. Ja. Also wir müssen manchmal mit unserem Verstand unseren Gefühlen zur Ordnung rufen, weil die irgendwo herumspinnen, ja, das kommt vor. Aber wie gesagt, noch einmal, das alleine ist zu wenig. Wenn wir diese innere Sicherheit nicht haben, dann fehlt uns was ganz Wichtiges. Und das ist so lustig. Ich habe auf Facebook diese Woche was ganz Spannendes gelesen. So dieser Vergleich zwischen westlich intellektuellen Denken und Jesus. Und da hat ein Bekannter von mir auf Facebook gepostet, von einem sehr bekannten Theologen, dessen Namen ich jetzt bewusst nicht sage, eine hochintellektuelle, also wirklich herausragende intellektuelle Aussage darüber, wer Gott ist. Messerscharf, präzise, bumm. Und dann stellt er daneben Jesus, der auf die Frage, wie Gott ist, die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt, wo der Vater eine Riesenparty schmeißt, nachdem der Sohn, der alles verprasst und in der Gosse gelandet ist, endlich zu ihm zurückkehrt. Seht ihr den Unterschied zwischen der Botschaft von Jesus und der Botschaft, die aus dem Verstand kommt? Genau. Es geht um Beziehung. Und ich glaube, wir sind bei uns auf zweierlei Arten vom Pferd gefallen. Auf der einen Seite gibt es eben diese, wie ich schon gesagt habe, diese liberale Theologie, wo sich die Bibel dem menschlichen Verstand unterordnen muss und alles, was mit Verstand nicht erklärbar ist, wird als Mythos oder Hinzudichtung oder ich weiß nicht was relativiert und wegerklärt. Aber es gibt auch einen anderen Weg, der genauso ungesund ist, und das ist der Fundamentalismus. Das ist das, wo man dann die Welt nur mehr als feindlich sieht. Wir müssen uns auf unseren geschützten Bereich zurückziehen und nur wir Christen und die Welt da draußen ist böse und gefährlich und oh Gott, da dürfen wir ja nicht anstreifen. Und beides macht uns unwirksam und beides macht uns irrelevant. Weil eine Kirche, die Kraft von Jesus verleugnet, hat keine Kraft, die Welt zu verändern. Und eine Kirche, die vor der Welt Angst hat und die sich ängstlich vor der Welt zurückzieht, die hat genauso wenig die Kraft Jesu verstanden und wird genauso wenig Veränderung in dieser Welt bewirken. Es geht wirklich um diese Sicherheit in der Beziehung zu Jesus. Ich möchte noch einen Punkt ansprechen. Ich muss jetzt ein paar Sachen weglassen, sonst wird es zu lang. Zum Kürzen hat die Zeit leider nicht mehr gereicht. Ich möchte noch etwas ansprechen, und zwar eine Diskrepanz, die ich bei mir sehe und die wahrscheinlich den einen oder anderen auch betrifft. Nämlich, es gibt so, und das ist jetzt ein speziell charismatisch-pfingstlerisches Problem, wir, die wir an die Kraft des Heiligen Geistes glauben und überzeugt sind, dass sie heute noch wirksam wird, berufen uns sehr gerne und sehr oft auf diese Kraft und Autorität und Vollmacht, wenn es darum geht, nach außen hin zu wirken. Sprich, wenn wir für Kranke beten, wenn wir Dämonen austreiben, wenn wir prophetische Eindrücke haben und so weiter, da erwarten wir uns Gottes Kraft und Vollmacht und Autorität, so wie sie Jesus hatte. Die Diskrepanz, die ich bei mir sehe, ist, wir wollen nach außen hin die verändernde Kraft von Jesus erleben. Aber die Frage ist, was von dieser lebensverändernden Kraft wird bei mir in meinem Leben sichtbar? Was von dieser lebensverändernden Kraft sieht man an mir? In meinem ganz banalen Alltag. Und ich mache jetzt niemanden einen Vorwurf, der sich über die Burschen da draußen aufregt. Wenn ich an anderen in schlechterer Verfassung bin, rege ich mich genauso auf und denke mir, Alter, am liebsten aber watschen und tschüss. Ist das Jesus-mäßig? Nicht ganz, glaube ich halt. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ja. Ich glaube nicht, dass das Jesus-mäßig ist. Und ich weiß, das ist nie so ganz schwarz-weiß. Ich weiß, ja Gott, dass Gott mich sehr verändert hat in der Vergangenheit. Aber ich weiß, dass da noch ein sehr, sehr viel mehr möglich ist. Und ich merke das vor allem in meinem Leben an Alltag und in den kleinen Dingen. Gerade in den kleinen Dingen, wie gehe ich in der Arbeit mit den Dingen, mit den nervigen Kleinigkeiten um, die so zart sind, die mir widerstreben, die ich ungern mache. Ja. Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie gehe ich im Straßenverkehr mit anderen Verkehrsteilnehmern um, zum Beispiel? Ja? Oder wenn man öffentlich fährt mit den anderen Leuten in der U-Bahn oder in der Straßenbahn oder in der Schnellbahn. Und all diese Dinge, diese vielen kleinen Dinge, wie viele kleine, faule Kompromisse mache ich in meinem Leben? Ja? Nicht große, ich hinterziehe keine Steuern und ich weiß nicht was, aber diese kleinen Sachen, wisst ihr, was ich meine? Und da brauchen wir Veränderung. Also ich zumindest. Ich wünsche mir die und ich brauche die. Weil die Sache ist die, die entscheidende Frage ist, inwieweit unterscheide ich mich von anderen Menschen? Wie weit hat mich diese Beziehung beeinflusst? Wie weit ist an meinem Leben erkennbar, dass ich irgendwie anders bin? So ganz normal, ja. Im Alltag, wenn ich zum Bilder gehe oder ich weiß nicht was. Ja. Ich meine, in der Kirche ist leicht fromm sein, ja, das wissen wir alle. Da ist Gottes Gegenwart, da sind wir in einem geschützten Umfeld und so weiter, fällt das relativ leicht. Ja. Aber in einem nervigen Umfeld mit nervigen Arbeitskollegen oder ich weiß nicht was, oder wenn mich mein Radlfahrer wieder mal ein Autofahrer deppert schneidet oder mich abdrängt oder so, ist das nicht mehr so leicht. Ja. Oder mein Fußgänger vors Rad springt und mich dann schimpft. Alles schon erlebt. Ne? Ich wünsche mir, dass ich da anders bin. Ich wünsche mir, dass ich da verändert wäre. Und ich weiß aber gleichzeitig, und das ist die Geschichte, ich kann das nicht aus mir selber heraus produzieren. Und ich glaube, und jetzt habe ich meinen Faden endlich wiedergefunden, ich glaube, ich kann immer nur von mir sprechen, was ich merke, eine ganz wichtige Ursache ist für mich, warum mir das schwerfällt und warum das noch nicht, dass diese drei tollen Verse, ja, diese fantastischen Versprechen Gottes, warum das noch nicht darunter gerutscht ist, ist eben, weil ich noch zu sehr in diesem Intellektuellen drinnen bin und zu wenig in der Herzensbeziehung. Ja. Ich bin noch zu sehr da oben im Kopf drinnen und auch sehr geprägt davon. Ich bin als Evangelischer groß geworden, das Wort, der Verstand, und dann bei den Evangelikalen ist das noch dominanter, viel mehr. Ja, es ist super, wie die das Wort Gottes lieben und wie die motiviert sind und wie die rausgehen wollen. Ja, aber es ist halt zu wenig Emotion und zu weniger Heiliger Geist, zumindest damals, da wo ich war, für meine Begriffe. Ja. Und dieses Verkopfte steht mir dann halt oft auch einmal im Weg, weil ich es dann nicht an mich heranlassen kann. Warum auch immer. Es hat ja bei jedem andere Gründe. Aber dass dieses Beziehungsangebot, diese tiefe Liebe, diese Herzensbeziehung, dass das nicht spürbar, dass mir das fehlt, ja. Wenn man es bestehen will, also es ist wirklich das tiefste Bild für Gottes Liebe ist eigentlich der Liebesakt zwischen Mann und Frau. Ja? Das ist eigentlich das tiefste und schönste und vollkommenste Abbild dieser selbstlosen Liebe und Hingabe Gottes an uns. Ja? Dieses ineinander aufgehen. Ja? Das erklärt auch, warum Sexualität so angegriffen ist. Ja? Weil der Feind hasst nichts mehr als das, wo Menschen Gott ähnlich sind, und das versucht dann halt zu zerstören und zu pervertieren und kaputt zu machen, wo er nur kann, weil wir da am meisten verletzbar sind. Aber das ist jetzt nur ein Nebenthema. Ja, also das ist, wir sind nach seinem Bild geschaffen, und wenn wir Gott verstehen wollen, dann hat er uns diesen Körper und diese Körperlichkeit geschenkt, weil es das für uns begreifbar macht und verständlich macht. Ja. Und auch, ich war ja 10 Jahre lang auch nicht verheiratet und ohne Partnerin und so weiter. Ne? Das ist ja auch diese Sehnsucht danach. Das ist ja auch nichts anderes. Das zielt ja auch dahin, als Abbild auf diese tiefe Liebe und Sehnsucht, die Gott nach uns hat. Wie kommen wir heraus? Und ich muss wieder nur sagen, und ich gehe mir das wieder selber auf die Nerven damit, aber es ist wichtig und notwendig, indem ich mehr Zeit in Gottes Nähe und in Gottes Gegenwart verbringe. So wie die Claudia das macht im Gebet zum Beispiel. Ich kenne das auch, Gebet verändert mich. Ich gehe in einen Gebetsabend rein und komme wirklich erfrischt und ermutigt und gestärkt hinaus. Lassen wir uns mehr darauf ein, und es hat einen Sinn, warum ich jedes Mal das sage und warum ich es immer wieder sage und immer wieder sage, einfach weil ich auch für mich selber begriffen habe, wie ganz, ganz, wie entscheidend wichtig das für mich ist, dass ich persönlich weiterkomme, dass ich persönlich in meiner Beziehung zu Gott wachse und ich persönlich dorthin komme, wo Gott mich haben will letztendlich. Dank dem Vater mit Freude. Er hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Erbe der Heiligen, die im Licht leben. Er hat uns vor der Macht der Finsternis gerettet und der Herrschaft seines geliebten Sohns unterstellend. Der schenkt uns die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden. Es braucht es nicht nur im Kopf, sondern es braucht es auch in meinen Gefühlen. Dieser Text ist keine Gebrauchsanweisung, er ist eine Liebeserklärung. Er ist Ausdruck einer starken, lebendigen Liebesbeziehung zwischen einem Vater und seinen geliebten Kindern. Er will uns nicht sagen, was wir tun sollen, so du, sondern er will uns sagen, was er uns schenken möchte, was uns zur Verfügung steht, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und ich habe schon einmal gesagt, eine Liebesbeziehung braucht natürlich auch den Verstand. Eine Ehe, die ohne Verstand geschlossen wird, hat wahrscheinlich keinen langen Bestand. Aber Verstand alleine ist zu wenig. Wenn ich von meiner Frau nicht einfach von ihr als Mensch fasziniert wäre, wenn ich es mich nicht zu ihr als Mensch hinziehen würde, wenn ich es nicht genießen würde, einfach mit ihr zusammen zu sein, ja, einfach bei ihr zu sein, ja, was wäre das dann für eine Ehe? Ich meine, Beispiel ist für mich, es ist super, wenn man, wie die anderen noch nicht auf der Welt war, haben wir uns öfters immer ins Café aus Frühstücken gefahren und dann sind wir einfach nur dabei zusammengesessen und haben beide die Zeitung gelesen und wir haben gar nichts reden brauchen miteinander, sondern es war einfach nur schön, da beisammen zu sitzen und nebeneinander die Zeitung zu lesen. Das hat gereicht. Es war nicht notwendig, dass man jetzt tiefgründige Gespräche zu sein, dass der andere da war, war schön genug. Ja. Und genauso wünsche ich es mir auch, dass es mit mir und Gott ist. Und mein Gebet ist, dass wir wirklich mehr und mehr da hineingezogen werden, dass wir uns von Gott hineinziehen lassen, immer tiefer in seine Nähe, in seine Gegenwart, dass wir uns von Gott hineinziehen lassen in seine Nähe und Gegenwart, damit er an uns wirken kann und damit er uns das, die Veränderung schenken kann, die wir brauchen, damit wir frei werden. Und das ist jetzt ein spannender Satz, der mir gerade einfällt, damit wir frei werden, Sklaven Gottes zu sein. Das klingt jetzt schräg, aber es ist wirklich ein Schritt in die Freiheit, mich selber aufzugeben, nicht mehr meinen Kopf durchsetzen zu wollen, sondern wirklich mich ganz in Gott fallen zu lassen und aus seiner Kraft herauszuleben. Ich glaube, das ist der beste und schönste Ort, an dem wir uns befinden können. Und damit möchte ich abschließen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen chaotisch war. Ich hoffe, ihr habt es mir folgen können. Ja, für den nächsten Samstag habe ich mehr Zeit zur Vorbereitung. Und damit möchte ich abschließen.